Ja, zur letzten Vorlesung, deswegen gebe ich dir mit so einem netten animierten Film, der nämlich der tatsächliche Hinweis auf die Folgeveranstaltung ist oder die nächste Kommen-Veranstaltung. Vielleicht erstmal so eine kleine Erklärung, was man hier so sieht, damit wir, wenn ich dir erzähle, dem auch noch nett freuen können. Also was ihr hier seht, ist ein Bedien-Interface von einem Fluglotsen. Da oben ein Radar, der eigentlich auch mit so Text versehen ist, also insofern also die Flugzeuge geben halt eben auch viele Informationen her, damit man auch sieht, welche Fläche es ist. Und ja, das Funken ist halt als Chat realisiert und dann seht ihr da jetzt, wie der Fluglotse da versucht, die Flugzeuge in Reihe zu sortieren. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob die spannenden, ne, die spannenden Momente kommen noch. Also vielleicht für alle, die jetzt nicht direkt auf mich achten wollen, die sollten verfolgen, wo das schöne Flugzeug, der Name ist wahrscheinlich sehr schwer zu lesen, ist da oben in der Ecke, die Harmonie 823, und die sich dann so hinbewegt, und was mit der Arm 823 passiert, und da unten in den Funkverkehr beobachtet. Ja, was soll das Ganze? Die Idee ist, wir haben ja eine Aufbau- und Objektvorlesung, die ja eher in die eher theoretische Ecke geht, ein Praktikum, was im nächsten Semester stattfindet. Im Praktikum gibt es zwei große Blöcke Teilaufgaben, die jeder weiß, die Sachen, über die wir uns jetzt hier unterhalten haben, mal so ein bisschen aus einer praktischeren Sicht zu betrachten. Und ja, wie gesagt, drei Teilaufgaben, also eine Teilleistung, denke ich mal, das, was so klassischerweise im Praktikum erwartet wird, das sind dann die vier kleinen Aufgaben. Auch zum Arbeiten, ein bisschen in die ähnliche Richtung wie die praktischen Aufgaben, oder diese Bastelaufgaben aus den Blumenblättern. Nur halt eben, ja, entsprechend nochmal komplexer. Also da ist dann zum Beispiel ein Systembild von einem Rechner, der wahrscheinlich angegriffen wurde, und die Aufgabe ist halt eben aus den Informationen, die in den Bild drin sind, halt eben diesen Hergang zu rekonstruieren. Oder eben auch Software zu analysieren und Fehler zu analysieren und so weiter. Das ist die eine Sache, das ist also quasi das laufende Messer, immer alle Woche ist eine neue Aufgabe. Die andere Sache ist diese schöne Geschichte hier. Die Idee dabei ist, dass man halt eben Sicherheit ja immer so sehr umfüllen kann. Wie wir das jetzt ja auch gerade in den Übungen auch mal hatten, ne? Das ist immer die perfekte Lösung, die man ja, ein sicheres System gestaltet. In der Praxis wird es ja immer schwierig. Vor allem in der Praxis wird es sehr schwierig, wenn man halt irgendwelche zusätzlichen Constraints mit drin hat, wie wenig Zeit, wenig Geld oder ähnliches. Und genau das wollen wir halt mit so einem Spiel hier simulieren. Eure Aufgabe im Praktikum wird es sein, eben genau der Mensch an der Konsole zu sein, den Fluglotsen zu spielen. Wobei das halt eben nur eine Teilaufgabe des Ganzen ist, denn ihr seid nicht nur als Dreiergruppe Fluglotsen, sondern ihr seid eben auch gleichzeitig ein Maintainer von dem Fluginformationssystem oder halt eben auch dem ganzen Lotsensystem, was dahinter steckt. Und wir werden ja keine Sicherheitsveranstaltung, wenn das alles immer stabil laufen würde, da gibt es halt einige Sachen, die schief gehen. Und die Frage, die ihr dann halt eben im Laufe des Semesters durch Umändern von entweder dem kleinen oder wirklichen virtuellen Maschinen, also jeweils drei virtuellen Maschinen für jede Gruppe, die verschiedenen Aufgaben von dem Informationssystem übernehmen soll. Die Aufgabe ist natürlich, das halt irgendwie so zu gestalten, dass es halt möglichst jeder frei arbeitet. Ich glaube, inzwischen ist die Harmonie weg, ne? Nämlich in dem Fall haben die Fluglotsen nicht jeder frei gearbeitet, nämlich die Harmonie musste nicht abstürzen, weil sie den Anflug verpasst hat. Für alle, die da jetzt nicht immer aufgepasst haben, leider nicht so grafisch visualisiert, dass sie dagegen haben. Das ist quasi der Beispiel, der in der Simulation passieren kann, dass quasi ja, das Flugzeug verloren geht. Das klingt jetzt erstmal ja, trivial. Der Punkt ist aber, dass wir sozusagen eine Stresssituation simulieren. Wir haben einerseits das Spiel zu spielen und andererseits die Fehler zu fixen. Da muss man halt immer diese Abwägung treffen zwischen, ich kümmere mich jetzt irgendwie technisch um das technische Problem oder ich kümmere mich organisatorisch um ja, das faktische Problem. In dem Fall zum Beispiel hätte man mit ein bisschen anderes Routing das Flugzeug immer noch heile auf die Landebahn gekriegt. ja, also und das ist dann halt die Idee, dass Wolf halt das ganze Semester, wir machen halt immer wieder ja, Flugsitzungen alle zwei Wochen und dann dazwischen könnt ihr halt überlegen, wie könnt ihr das eigentlich technisch verbessern oder wie könnt ihr dann zum Beispiel mit irgendwelchen Notfallplänen euch schon mal einen Plan B-Bereich stellen, weil es irgendwie mal schief geht. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Teil von dem Praktikum, der besteht dann halt darin, sich halt mit einem Thema mit dem Situativ einzuarbeiten. Diesmal wirklich eher Richtung Tools, Technologie und das dann halt in anderen praktischen Teilen vorzustellen, die arbeiten sozusagen mit Tool-Elementen, mit Aufbau oder sowas. So, wen jetzt hier das Ding interessiert ist, für alle die, die es schon gemacht haben, und für die Innovationen, dann machen die einmal wieder dasselbe. Wir haben nicht gerade einen webbasierten Client gebastelt, das ist eigentlich eine 12-Anwendung. Die wir hier aufgenommen haben, gibt es verschiedene webbasierten Clients und diese webbasierten Clients, die man auch irgendwann in den Sommerferien auf der Webseite der Veranstaltung benutzen können. Da könnt ihr natürlich schon mal ausprobieren, ob das dann überhaupt euer Ding ist. Und dann findet ihr dann halt auch mal ein bisschen detaillierte Beschreibung von möglichen Fehlerszenarien und ähnlichem. Also sehr spannende Veranstaltung. Jetzt könnten wir so Testimonials fragen. Und wie war's? Okay, das war super, ne? Also für die Informatiker ist das auch schon das höchste Lob. Und das machen wir nächstes Semester und da seid ihr herzlich eingeladen. Und jetzt muss ich irgendwie wieder rauskommen. Zu dem eigentlichen Thema unserer heutigen Veranstaltung überzuleiten. Ja, heute in der letzten Folge ist es, wenn wir die Batterie ein bisschen höher machen, geht sie fast ja nicht besser. Ja, also in der letzten Vorlesung, so wie wir das Thema heute schaffen, aber ich glaube, das ist zuversichtlich, werden wir uns nochmal mit der Netzsicht von Sicherheit beschäftigen. Also bisher haben wir ja eigentlich das Netz eher ausgeklammert bei unserer Betrachtungsweise. Da gibt es ja auch dieses schöne Bildchen, ne? Also da kann man sich ja sonst nicht viel Mühe geben, nachher sein System sicher zu machen, wenn es dann halt irgendwo an der Seite die fünf Bausteine, die eigentlich zufällig zusammenpassen, gibt, wo dann der Anleiter den Kopf von hinten als lokaler Nutzer plötzlich vor der Tür steht, geht das alles nicht. Also in den Übergang ist immer so ein bisschen berücksichtigt. In der Vorlesung haben wir das eigentlich immer ausgeklammert als machen wir noch und das wollen wir gerade heute machen. Also was sind denn jetzt spezifische Netzwerkfragestellungen oder alte Fragestellungen erweitern auf den Netzwerkfall? Ja, haben wir eigentlich ein bisschen Netzwerkwiederholung. Ich hoffe mal, grundsätzlich ist euch das ganze Schichtenmodell bekannt. Und deswegen einfach nur mal als Wiederholung. Die Idee ist ja, dass wir so die verschiedenen Schichten halbwegs voneinander trennen. Und dadurch zum Beispiel aus Sicht der Anwendung, das ist der Anwendung eigentlich egal, ob der Anwendungsschicht, wie das da unten läuft, ob das TCP/IP drunter läuft oder ein anderes Transportprotokoll oder ob man es mit Ethernet-Token bringt oder was auch immer. Und dadurch halt eben immer wieder die unteren Schichten sind jeweils austauschbar. Also gerade in dem Bereich kennt man das halt, ne? Da hat man halt einmal Ethernet, da hat man einmal eine andere Netzwerkverbindung und so weiter. Und deswegen wollen wir uns jetzt gerade auch diese Sicherheitssicht auf den verschiedenen Ebenen angucken, weil man dann halt eben auch an verschiedenen Stellen, also zum Beispiel in so einem Switch, kann man halt eben auf Ethernet-Ebene Fragestellungen berücksichtigen, wenn man halt im Router halt eben auch auf der IP-Ebene auch nachgucken kann. Und vielleicht dann manchmal auch noch ein Stückchen höher. So.
Wie sieht jetzt ein IT-Paket aus? Also wenn wir eine Entscheidung treffen wollen auf Unterebene, dann nehmen wir uns ein IT-Paket, gucken uns das an und stellen fest, dass eine ganze Menge Informationen drin stecken. Gerade so am Anfang sind das natürlich Sachen, die eher so für die Technik eine
Rolle spielen. Es ist angegeben, wie lang das Paket insgesamt nachher wird, welches Protokoll man denn da drinnen zu erwarten hat. Und die spannende Sache, die sich aus Sicherheitssicht interessant wird, ist dann natürlich angegeben, woher kommt das Paket und wohin soll das Paket gehen, weil darauf der potenziell viel draufsetzen wollen, sagen wir, die Richtung geht und die Richtung nicht. Eine andere Sache, die wir potenziell Regeln draufsetzen wollen, ist, dass wir sagen, okay, wir wollen nur bestimmte Protokolle durchlassen, andere nicht durchlassen. So, innerhalb des Pakets könnte sich dann, also innerhalb des Payloads, könnte dann zum Beispiel ein TCP-Paket drin stecken, was wiederum erstmal wieder mit dem Kopf anfängt. Die wichtigste Information für das Paket ist damit ja schon gegeben, von wo nach wo soll es gehen. Den TCP mit seinen Verbindungen interessiert dann halt nochmal die zweite Information, also von welchem Port zu welchem Port soll es gehen, also am Ende ja bis zu welcher Abfassung und welcher Abfassung soll diese Information fließen. Nur weil wir bei TCP auch die Reihenfolge der Informationen garantieren wollen, das wollen wir natürlich ähnlich sein wie der Fall des Stream, wo halt in derselben Reihenfolge auf der anderen Seite ankommen, wo wir den Sender reingesteckt haben, muss man auch angeben, so eine Sequence Number, die halt eben sagt, ja, das wievielte Paket ist es jetzt? Und damit er auf der anderen Seite weiß, welche Pakete ankommen und welche nicht angekommen sind, packt man dann auch noch die Informationen rein, welches das letzte gerade bekommen haben. Weil ich weiß auf der anderen Seite, dass wir vielleicht ein Paket nicht bekommen haben und da schiebt es nochmal auf die Reise. Wir sind wieder mit derselben Sequenz ineinander und wir können auf unserer Seite das wieder passend zusammensetzen. So, spannend. Aus der technischen Sicht sind dann jetzt diesmal auch diese Flex, die da drin stecken, die nämlich am Ende so ein Paket, wie man ja erstmal, wenn man das Paket als einziges in der Hand hat, den kann man jetzt nicht viel anerkennen. Flexführung bedeutet halt eben schon, in welcher Zustand diese Verbindung, die jetzt das Paket gehört, denn eigentlich befindet. Ne?
Die erkläre ich jetzt nicht im Detail, weil wir nämlich gleich den. Wir machen erstmal das.
Weil wir haben ja nämlich diesen Verbindungsaufbau bei TCP und da kann man es dann halt relativ deutlich mit den Flex, weil wir haben. Das erste Paket schicken wir los, da setzen wir die Sync-Flag, um zu sagen, okay, wir wollen das mal synchronisieren, damit wir diese Sequence-Numbers ordentlich austauschen. Zumindest die Initiale wird dann gesetzt. Die schicken wir dem Empfänger beim Verbindungsaufbau, der sagt, oh ja, hier eine mögliche Idee, und schickt so ein Acknowledgement, Sync und Act, weiter wird es gesetzt, schickt nämlich selber auch nochmal eine Sequence-Number, um aus seiner Richtung diese Sequence-Numbers zu synchronisieren und sagt, okay, Nummer 18 habe ich empfangen, oder die 17 ist das letzte, was ich empfangen habe. So, dann geht es wieder rüber. Der hat jetzt ja das Paket empfangen und muss jetzt eigentlich nur noch mal bestätigen, dass er hier die 318 bekommen hat, also dann schickt er nochmal ein Bestätigungspaket rüber. Er muss ja selber die Sequence Nummer auf 18 erhöhen, was das nächste ist, und sagt, okay, die 318 habe ich von dir bekommen, also schicke ich dir zum Erkrankten. Nach der ganzen Aktion steht die TCP-Verbindung. Jetzt können beide Seiten, je nachdem, wie sie es halt brauchen, anfangen, Pakete zu schicken. Beide Seiten wissen jetzt, was der initiale Wert von der Sequence Nummer ist, und mit jedem weiteren Paket, wie die dann halt eben. Entweder hier bei der 18 starten oder da bei der 318 starten, immer weiter hoch. So, genau diese Eigenschaft von den Paketen können wir uns nämlich zunutze machen, um potenziell zu verhindern, dass eben häufig noch aufgebaut wird oder eben auch zu beobachten, ob das jetzt ein Paket ist, was zu einer neu aufgebauten Verbindung gehört, ne? Das ist eben eins von dem beiden, oder ob es halt ein ganz normales Paket ist, was eben zu einer Verbindung, mit dem her geschickt wird.
Das ist ja schon ein Film zu Ende. So. Aber erstmal nochmal zurück. Die Ports hatte ich eben auch schon mal kurz angesprochen, als ein Konzept von TCP/IP.
Die Idee dabei ist, dass man halt eben auch Anwender mehrere Applikationen laufen lassen hat. vielleicht auch bei einer Applikation irgendwie mit mehreren anderen Applikationen auf demselben Gegenrechner reden will. Also insofern muss man halt noch eine zusätzliche Unterscheidung haben, außer eigentlich Rechnernummer. Und dafür gibt es dann halt eben so einen Identifier, der als Port benutzt wird. Ist eben auch grundsätzlich eben klar. Das Nette an den Ports ist, dass sie sich theoretisch eigentlich einen Standard dafür gibt, welche Dienste auf welchen Port lauschen. Und zwar nämlich die untersten 1024 sind standardisiert. Nachteil ist natürlich, dass so neuartige Protokolle selten davon noch unterkommen, also sie werden dann halt auch normalerweise große Ports verwenden oder dass neuartige Protokolle irgendwelche anderen Ports missbrauchen, die eigentlich für andere Sachen gedacht waren. Die Idee bei den Ports ist ja natürlich, gerade wenn ich den erwarte, wenn ich den Server sage, okay, auf Port 80 biete ich halt inzwischen sowas wie den Webserver an. Ruf mein Browser an und der hat dann irgendwie als Absender Port 1000 und dann kann dann mit demselben Rechner ein zweiter Browser laufen, der dann als Absender Port 1002 hat. Und schon haben wir halt eine eindeutige Verbindung, die dann eben aus den vier Merkmalen, zwei IP-Adressen und zwei Portnummern besteht. Und schon haben die Pakete eigentlich auf beiden Rechnern jeweils den Zugang zu Ort. Ja. So, das war jetzt quasi unser Rückblick Richtung, wie funktionieren so Netze? Also, wir haben den ja eigentlich inzwischen fast ausschließlich deutlich und TCP/IP. Jetzt die andere Frage, wenn ich jetzt auf Angreifer rauskomme, virtuell nicht da bin, dann habe ich eigentlich dasselbe Problem, wie wenn ich als Angreifer plötzlich in so einen Rechnerraum reinstolper und da stehe und jetzt eine Frage habe, ja, was habe ich denn jetzt hier? Ne? Die Information, ne, ist eigentlich ja, der obere Teil, also die ersten beiden sind natürlich super wichtig, ne, wenn ich über das Netzwerk zugreife, muss ich natürlich erstmal wissen, komme ich an die Maschine überhaupt ran. Ich muss habe vielleicht Vorteile davon, wenn ich auch weiß, was für eine Maschine dahinter sind, weil ich dann eigentlich auch spezifische Eigenschaften ausnutzen kann. Aber was mich eben vor allen Dingen auch interessiert, ist, was für eine Dienste werden für die Maschinen überhaupt alles angeboten, wo ich dann halt potenziell nicht weit machen kann oder wo ich dann halt potenziell irgendwelche Schwachstellen finden kann. Und idealerweise kriege ich halt auch nach raus, welche Benutzer da gerade aktiv sind. Vielleicht kriege ich zum Beispiel einen Benutzer, den ich wiedererkenne, von dem ich schon längst ein Passwort von einer anderen Maschine gefunden habe. Und vielleicht habe ich ja irgendwo in den Fragen auch dasselbe Passwort. Also insofern, das sind alles die Informationen, die ich so als Angreifer gerne hätte. Und je mehr ich da habe, desto einfacher komme ich natürlich dann dementsprechend weiter. Der Punkt ist, ich als Admin habe eigentlich ein ähnliches, wenn ich ein verteiltes System habe, habe ich dieselbe Fragestellung. Ja? Also ich möchte halt auch, wie wenn ich in den Rechnerraum gehe, wenn ich gerne wissen, was habe ich da, also die Kisten stehen, machen wir alles im Einzelnen und welche Funktionalitäten oder welche User sind denn da gerade irgendwie aktiv und so weiter. Insofern gibt es eine ganze Menge Techniken, die halt eben am Ende verfügbar sind und in denen man halt eben diese genau diese Informationen rausbekommen kann. Wenn wir so ein paar aufgelistet, ich fange an halt mit dem Finger, was üblicherweise schon ein Login auf der Maschine benötigt, damit indem man dann halt eben so zusätzliche Informationen für den einzelnen Nutzer rausbekommen kann. Vielleicht nicht noch gerade so eine dritte Richtung Social Engineering, vielleicht auch ein paar zusätzliche Informationen, wie in welchem Raum sitzt der, was macht der eigentlich so den ganzen Tag? Vielleicht findet man ja auch andere Informationen raus, mit denen man dann zum Beispiel Passwortdaten ein bisschen geschickter ist. Eine andere nette Funktionalität, die heutzutage nicht mehr so häufig anzufinden ist, ist der Ident-Daemon. Das ist eine Funktionalität, die es erlaubt hat, zu einer bestehenden TCP-IP-Verbindung weitgehend nachzufragen, ja, wie gehört der? Und der Host hat dann halt geantwortet, ja, das ist mein User.com, in diese Verbindung gehört, also zum Beispiel, was man hier vertraut, das könnte ich einfach mal davon ausgehen, dass es nicht braucht. Das gucken wir uns halt an, das ist halt eben Systeme, wo davon ausgegangen wurde, wo wir eigentlich nicht planen wollen für eine weltweite Vernetzung, sondern nach dem Motto, naja, wir haben halt unser lokales Netz und deswegen, also wenn der da der hier schon kommen war und jetzt hier die Verbindung aufmacht, dann wird es wohl der hier schon sein. Dafür wieder irgendwas anbieten oder welche User benutzen denn welche anderen entfernten Dienste, die vielleicht wenig konfiguriert sind wie die lokale Maschine, wo ich dann halt eben da weitergehen kann. Vielleicht ist hier noch mal der letzte Punkt, Identifizieren von Rechnern, ob die erreichbar sind oder nicht. Das ist natürlich für den ganz hilfreich, wenn ich diese Situation habe, komme in dieses Netz rein. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also kann ich anfangen, irgendwelche Nummern auszuprobieren und mich pingen, was dann eben auf den Admin ein wichtiges Tool ist, um auszuprobieren, ob der Rechner noch da ist oder nicht. Kann ich dann relativ schnell auskriegen, ob welche Rechner da sind und ob die relativ noch in der Nähe sind und mir reden wollen. Genauso eben der zweite Punkt, sind auch wieder diese zwiespältige Sache. Einerseits möglich, um dem Administrator zu helfen oder auch um Manöver zu helfen, um Supportanfragen zu reduzieren, möglichst aussagekräftige Fehler dann angehen, weil natürlich die Benutzer halt dann halt schon mal ein bisschen ruhig da drin steht. Ja, da ist jetzt gerade wieder um dieser Dienst auszufallen, wir arbeiten daran, die können so lange nicht sitzen und benutzen oder ähnliches. Das ist natürlich sehr schön, für mich als Anleiter bedeutet es aber auch gleich, dass ich weiß, dass das XY jetzt mein neues Ziel ist, nachdem ich den ersten Dienst kaputt bestätigt habe. Eine andere Sache ist eigentlich auch in dieselbe Richtung, dass man häufig gerade so bei Konsolendiensten, wenn ich dann erstmal diese Konsole habe, wenn ich das Protokoll nicht kenne, stehe ich eigentlich erstmal so da und weiß gar nicht, welche Regel akzeptiert er jetzt von mir, was kann ich jetzt überhaupt machen. Bei den meisten Protokollen ist dann aber halt praktischerweise diese Help-Funktion dabei, die man als normaler Anwender ja auch recht praktisch findet, dass man einfach nachfragen kann, der sagt mal, was hast du denn alles an Befehlen zur Auswahl, wie man als Angreifer einen neuartigen System, was man vielleicht vorher angriffen, aber auch ganz gut benutzen kann, um sich halt schnell da einzuarbeiten, ohne das Protokoll im Detail zu analysieren. So, und der letzte Punkt, was ich als Angreifer machen kann, ist einfach ausprobieren. Also ich muss ja nicht, wenn ich jetzt von außen da bin, kann ich einfach mal bei jedem Ort versuchen, eine Verbindung aufzumachen und entweder der antwortet mir oder der antwortet nicht. Wenn er mir antwortet, dann weiß ich, ob das steht im Dienst dahinter. Und das kann ich dann halt auch noch weiter treiben, dass ich vielleicht anfange, diesen Dienst zum Beispiel mit einer Nachricht zu schicken, um mir mal eine Antwort zu entlocken und vielleicht kann ich aus der Antwort sogar ablesen, welche Protokoll den Dienst eigentlich sprechen wollte. Wenn ich einen Webserver oder einen Call-Adress schicke, würde ich mir eine HTTP-Antwort antworten, zum Beispiel ja, das ist ein Webserver, der anlegen wollte oder ich nicht. Genau, das Ganze kann man natürlich auch gleich so ein Frühpaket gießen, mit der noch wieder beide Seiten haben. Einerseits der Admin, das ist ganz nett, so ein Frühpaket zu haben, wo man zum Beispiel, wenn man neu in so ein Netz kommt als Admin und sagt, oh, was haben wir denn hier überhaupt alles, das einfach anschmeißen kann und dann vielleicht eine Liste aufsagt, die Rechner müssen wir uns irgendwie nochmal angucken, die richtige sind auch am neuesten Stand und so weiter. Einerseits also wir die genau aus dem Gegen sich, das natürlich auch der von der anderen Seite genau. Wir haben jetzt hier mal so ein Beispiel rausgenommen, das Send-Tool, gibt auch noch eine Menge andere Tools, die Netzwerk und andere Pakete aus der Ecke. Die Idee dabei ist, dass man das quasi wirklich loslaufen lässt in seinem Netzwerk und fängt dann erstmal an, Informationen zu sammeln auf der Basis der Sachen, die gerade auch vorgestellt habe. Es fängt erstmal an zu gucken, welche Rechner sind überhaupt da, welche Rechner und welche Dienste an, dann halt eben weiterzugehen, bei den Diensten eben zum Beispiel nicht nur zu gucken, was der Vorteil ist dazu, sondern halt auch mal nachzugucken, womit antworten wir hier, Dienst denn da jetzt, um vielleicht halt Protokolle zu bestimmen oder vielleicht sogar aus der Antwort auszuführen, welche genaue Implementation von einem Webserver in welcher Version hier vorliegt. Und einige Tools gehen dann also noch ein Schrittchen weiter als weiter über diesen Identifikationsteil, sehen dann einen Auskunft. Also wenn man zum Beispiel mal den Apache-Webserver ausgeschaltet hat, dass er halt immer ausplaudert, welche Version man ist, kann der dann einfach mal potenziell Schwachstellen drin. Ein Riesenhaken bei der ganzen Geschichte ist, dann kann man sich auch manchmal nicht reinschießen, man sollte es nicht produktiv jetzt machen, also gerade der letzte Teil mit dem Ausprobieren, weil manche Fehler, die er dann halt vielleicht findet, sind dann halt einfach eher in der Richtung, die Länge des Service zu machen, also dass halt der komplette Webserver dann runterfährt, der Preisserver sich beendet und man dann erstmal manuell reingehen muss und gucken muss, wo war denn eigentlich, weil Preisserver nicht bei dem. Das wollte man ja mal rausbekommen, diese Information. Und natürlich, man sollte das Tool nicht nur bei sich zu Hause verwenden und nicht
bei anderen Leuten im Netzwerk.
So, jetzt haben wir die aktive Richtung betrachtet, also wirklich Anleiter oder als Admin.
Andererseits kann man sich natürlich als Anleiter einfach
hinsetzen, dann direkt an die Dose anstecken und dann hoffen, dass man halt in dieselben Internet-Segment ist oder halt eigentlich dafür sorgen, dass halt der Switch sich in einen Hub verwandelt. Und schon kann man alle diese Informationen hier an der Dose vorbeifliegen, mitlesen und dann halt eben ein bisschen rekonstruieren, was in dem Netzwerk passiert. Und dann geht das gerade bei der nächsten Schicht und Dose nur an der Dose entgegen. Ganz schön viel falsch.
Ja, ganz spannend wird es natürlich bei allen Diensten, die relativ einfache
Authentisierungsmechanismen haben, wo man einfach so einmal Protokoll erst den Nutzernamen schickt und sagt, oh super, schickt man Passwort, also wissen wir, ob wir den Dienst zur Verfügung hatten. Da kann man natürlich einfach durch Zusammensetzen der Pakete den genauen Dialog nachvollziehen und da steht dann einfach ein Klartext der Nutzernamen, was vorgesehen. Und man kann die wieder verwenden, um sich da selber einzuloggen. Würde natürlich dadurch ein bisschen schwieriger, wenn ich eine Verschlüsselung einsetze, aber dann halt eben auch nur so lange diese Verschlüsselung, die wirklich auch einmal ausgehandelt ist, zum Beispiel, also wenn man einfach nur die Verbindung mit einem bekannten Schlüssel verschlüsselt, der kommt bei dem Anwalt auch irgendwie vorbei, dann hilft das natürlich auch wieder nichts. So, gucken wir uns weiter an, was unser Angreifer machen kann, nachdem er ihn rausgekriegt hat, was bei uns so läuft, wo unsere Schwachstellen sind und vielleicht mit es mit, wo wir rausgekriegt haben, wie unsere Nutzer heißen und welche Passwörter sie haben. Kann ich jetzt anfangen, so spezifische, also gerade Nutzerpasswort kann ich natürlich auch wieder diese Lokalen, die kann einfach dahin gehen, die Einloggen, das weiß ich, wer weiß. Solche europäische Maschine, die wichtig ist, zu der ich hingehen muss. Jetzt aber wieder ein bisschen die Zielrichtung von der anderen Seite betrachten, wenn ich aus dem Netzwerk komme. Es fängt damit an, dass ich zum Beispiel das Wissen rausziehen kann, ob ich so ein Vertrauensprinzip habe, was auch bei dir das interessiert, die ja gerade bei den Protokollen ja verfälschen kann. Absenderadresse draufschreibt, schicke ihm ihm eine von an und der denkt, ach, das ist ja nett, dass der mir mal schreibt. Bei einem Verbindungsqualität wird schon ein bisschen schwieriger, weil natürlich da einfach mal so eine Antwort zurückkommt und die, wenn der Absender gefälscht ist, dann in die falsche geht. Das Gute ist, im Gegensatz zu einem Brief, kann man da halt wieder auf so Protokolle fahren, dass man dann einfach versucht zu antworten. Also man kriegt halt die Antwort von dem Empfänger zurück und hat so eine Idee, wie die aussehen könnte und schickt dann einfach mal alle möglichen passenden Antworten, zum Beispiel auf der TCP-Ebene oder IT-Ebene, alle möglichen Antworten und vielleicht auf der Applikationsebene auch eine mögliche Antwort. Und schon kommt wieder an, wenn das Ding halt schaut und alles Unpassende verwirft, dann kommt das eine passende, die nimmt er und dann sieht es für ihn so aus, als ob er wirklich die richtige Idee. Die Menschen würden darüber auffallen, dass er irgendwie bevor halt meiner jetzt genau meiner Spezifikation entspricht. Bei dem Rechner, der ist halt gewohnt, dass der Nutzer bei mir ankommt, der nicht passend zu dem Protokoll. Also insofern ist es ein ganz kritisches Problem, wenn man die richtigen auf die IP-Adresse setzt. Und das geht nämlich genau bei diesem Trust-to-Trust-Konzept. Dann halt eben um die wirklich praktische Sicherheit. Wenn man sich zum Beispiel AirDrop und Co. anguckt, dann haben wir jetzt eine Idee, was ich eben auch schon bei dem IDP ein bisschen skizziert habe, dass alle Rechner, die da sind, sich untereinander vertrauen. Also das heißt, also, wenn ich halt auf einen Rechner mich eingeloggt habe, dann vertrauen alle anderen Rechner, die unser Netzwerksegment, dass da schon mal eine Authentifikation dazu stattgefunden hat. Also insofern, wenn der mal bei mir vorbeikommt, da so ein AirDrop ausführt, dann sage ich, ja gut, der andere hat sich um gekümmert, der ist schon der Richtige, also akzeptiere ich das einfach. Das wäre natürlich eine Sache, die ich dann schön über das Netzwerk ausnutzen kann, indem ich halt irgendwie über Umwege sagen kann, ich will jetzt auch zu den Vertrauenswürdigen und kann es nicht zubereiten. So, und die anderen beiden Punkte gehen genau in die andere Ecke, die wir heute dargestellt haben, also erstmal haben wir das eingedenkt. Es ist halt eben der Netzwerkdienst selber als bedrohtes Objekt. Also wir wollen den Netzwerkdienst lahmlegen und können uns dann halt einerseits überlegen, dass wir vielleicht den Netzwerkdienst selber zerstören, zum Beispiel so eine Buffer-Overflow, die halt eben zum Abstürzen bringen oder halt entweder ins andere Ziel reingehen, die durch den Buffer-Overflow dazu bringen, einen Code auszuführen und dann natürlich einen anderen durchzuführen, wie auch das unterliegende System. Oder wir können halt einfach, was halt nicht ganz so viel geschickt bedarf, ihn einfach überfluten mit irgendwelchen sinnlosen Nachrichten und damit alle normalen Nutzer ausschließen von der Regelung. Dieses, vom Grundsatz her bekannt, kann man sich auch relativ leicht vorstellen, ob man in der realen Welt, wenn man dann irgendwie System nahelegen will, dann schickt man einfach 1000 Leute hin, die einfach nur so vor der Tür rumhungern und nichts zu tun haben und sich da anstellen, auch in den reingehen und schon sorgt man dafür, dass diesen Dienst, die jemand in Anspruch nehmen will. Und das ist genau die Idee halt auch von dem Flooding. Ein bisschen gemein ist halt eben dieses Synth-Flooding, was eben genau auf diesen 3D-Handshake basiert. Der bestand ja aus genau diesen drei Austauschen von Nachrichten. Und das Gemeine jetzt für das Opfer ist, dass der sich natürlich gerne an dieses 3D-Handshake-Verfahren halten wollen würde, der Angreifer aber nicht. Wenn er das machen will, muss er sich aber einen Zustand merken, nämlich genau, was er hier als Acknowledge das letzte Mal geschickt hat und was er dann als erste Synth-Paket bekommen hat. Wenn jetzt aber auf der anderen Seite der Angreifer gemein gesagt nur die Synth-Pakete losschickt und nicht darauf kommt, gar nicht vorhat, nochmal so ein Acknowledgement-Paket hinterher zu schicken, hat der also auch von der ganzen Menge auch eine Verbindung, hat vielleicht über so eine Maximalanzahl auch eine Verbindung, eine aktive offene Verbindung, aber man weiß ja noch nicht, dass sie nie aktiv werden wird, diese Verbindung. Und wartet dann halt so lange, bis vielleicht noch ein Timeout abläuft oder als die Programmierer selbst das vergessen haben, wartet da unendlich drauf, aber hier ist ein Timeout. Und so kann ich halt relativ leicht mit wenigen Paketen, schaffe ich es halt auf der anderen Seite die möglichen TCP-Verbindungen alle zu blockieren. Das Schöne hier dran ist, obwohl es halt eben TCP ist, also verbindungsorientiert, kann ich hier auch die Absenderadresse wählen, weil die will ja gar nicht die Antwort haben. Die interessiert mich gar nicht, die hier von dem Acknowledgement. Das einzige Meine ist, wenn ich die Adresse so fälsche, dass dahinter wirklich ein reales System hängt, kann es sein, dass dieses System freundlicherweise doch antwortet und damit halt zumindest nicht die Verbindung so lange offen lässt, bis der Timeout zuschlägt, sondern halt so, das ist unsere grundsätzliche Idee von Flooding-Angriffen. Kann man ja jetzt einerseits so machen, kann man ja auch in anderen Sachen machen, kann man ja auch aktiv die Verbindung wirklich aufbauen, die TCP-Verbindung und dann einfach verhalten und den Dienst nicht nutzen oder ich kann auch den Dienst nutzen. Also zum Beispiel einfach sagen, ja, hallo, lieber FTP-Server, schön, dass du da bist, schick mir nochmal bitte die Datei, aber da ich das bei TCP auch die Möglichkeit habe, um den Flow-Control zu machen, kann ich sagen, hallo, aber nicht so schnell. Schön, dann kann ich bei pro Stunde ist vollkommen in Ordnung. Und wenn er sich halt darauf einlässt, habe ich halt eben auch alle seine Verbindungen blockiert, ohne halt die Bandbreite auf meiner Seite zu brauchen. Oder andererseits kann man seine Bandbreite versuchen auszulasten, indem ich dann halt eben doch mit voller Last das Ganze nehme. So. Das war das, was ich vorhin schon skizziert hatte, nämlich die Idee, dass ich also eine Verbindung auch aufbauen kann mit einer gefälschten Adresse. Und normalerweise würde man ja sagen, okay, bei Verbindungsbodenprotokollen ist das immer super, da kann ich Absender ganz einfach fälschen, weil der gibt dann das Handy die Antwort nicht. Bei Verbindungsorientierten habe ich halt schon allein diese Grenznummer drin, die ich ja bei Verbindungsaufbau brauchte, um festzustellen, also um halt dieses 3D-Handshake zu machen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, die sozusagen auszutricksen. Also ich habe halt eben einen Rechner, der mir jetzt als dienen soll. Also ich habe halt einen Rechner, der als reale Adresse funktionieren soll.
reguläre Verbindung aufzubauen, mit auch meiner Absendernummer,
also da muss ich mir dann schon offen gekennen, und zwar einfach um die Informationen rauszubekommen, wie ein bisschen jetzt in den Zustand wäre, sich jetzt immer durch zu den normalen, wenn wir anfangen.
So, da antwortet der auch, ne? Er sagt, also ich würde jetzt mit der Sequenznummer anfangen.
Das Nette ist, wenn er jetzt immer mit der Sequenznummer anfangen, dann beraten wir das nicht, aber wir müssen dann einfach beim nächsten Mal nur genauso machen.
Und jetzt fangen wir an, jetzt erstmal sorgen wir dafür, dass der, dem die IP-Adresse wirklich gehört, nicht uns dazwischen funkt,
indem wir den halt eben zuballern mit irgendwelchen sinnlosen Requests.
Und gleichzeitig schicken wir halt mit der Absenderadresse von dem, dem da die Nachricht, die er auch beantwortet kriegt, aber der hat ja die ganze Zeit immer noch mit unseren Anfragen da zu tun, also insofern kümmert er sich um die Nachricht Nummer 5 gar nicht.
Normalerweise würde er sagen, er nee, ich kann nicht rufen, weil das Verbindung aufzubauen, das müssen wir halt unterbinden.
Und stattdessen schicken wir halt eben eine erwartende Antwort, sozusagen, wie der hätte schicken sollen.
Das kann klappen, insbesondere denn, wenn eigentlich die Sequenznummer vorhersagbar ist, also wenn ich natürlich die Schritte 1, 2, die Sequenznummer ausgehe, wenn ich nur genau dieselbe nehme, dann ist das relativ einfach. Oder wenn ich halt wirklich mehrmaliges Anwenden von 1, 2 und vielleicht die Sequenz über das Betriebssystem darunter oder die IP-Stack rausgehen kann, würde der denn jetzt so die Sequenznummer berechnen, wenn ich jetzt in 3 Sekunden da den Schritt 4 und 6 ausführe. Und schon habe ich eine Verbindung aufgebaut, ohne dass er eigentlich mitkriegen kann, welche IP-Adresse dahinter steckt.
Er hat natürlich irgendwie traurig das beobachtet, aber das ist ja nicht, das kann ja auch ganz normal in so einem Quest bestecken. So,
jetzt hatte ich ja hier gerade am Anfang diese andere so skizziert, dass wir als Anleiter versuchen, möglichst viele Ressourcen bei dem Betreiber lahmzulegen, ohne selber viele Ressourcen zu brauchen. Praktischerweise kann ich mir aber als Anwalt das auch einfacher machen und sagen, ich will wirklich so viele Ressourcen wie möglich legen und suche mir dann halt einfach genug andere.
Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Hotnetz oder irgendwelche Viren habe, dann kann ich von meinem Steuerrechner denen einfach sagen, so, ab heute
ist der da unser Auftrag und die fangen an, halt dem einfach mit Paket zu schicken. Für mich als Anleiter, der irgendwo im Hintergrund steckt, ist das natürlich dann super, weil das Opfer kann
schwer diese ganzen Angreifer aussortieren. Das sind am Ende ja einfach ganz normale
Nutzer mit DSL-Anschlüssen, die irgendwie in der Welt verteilt sind. Insofern kann ich mich anfangen, wenn die IP-Adresse gestellt ist, spätestens wenn der nur eingeht oder eine andere. Vielleicht sind es auch so viele, dass ich gar nicht die IP-Adresse beschweren kann, ohne großen Teil meiner normalen Nutzer auszuschließen. Das ist natürlich die Gemeinheit. Und eine andere Sache ist, selbst wenn ich sozusagen nach dem Angriff zurückverfolgen kann, wem diese einzelnen Rechner hier gehören, habe ich dann immer noch Schwierigkeiten von dem Rechner zu dem eigentlichen Urheber zurückzuschließen, der hier der ganzen Geschichte steckt.
So, soviel jetzt zu der Seite der Bösen, worauf man sich also alles fast machen muss, wenn man seine Maschine dann jetzt betreiben will.
Eine Möglichkeit dagegen vorzugehen, also jetzt gegen diese letzten genannten Probleme, die erleben dann, ist es sich halt so eine Firewall zuzulegen, weil wenn man eigentlich so aus der Grundidee kommt, also heutzutage ist ja hier nicht, dass man die Technik immer irgendwie mit dem Internet verbunden ist, aber in der Grundidee ist es überhaupt nicht notwendig. Also normalerweise, wenn ich ein Firmennetzwerk betreibe, dann ist es ja erstmal primär wichtig, dass wir hier untereinander reden können, dass man die Produktion mit dem Lager kommunizieren kann, aber eigentlich ist es ja nur so ein nebenbei Vorteil, dass der Lagerarten dann auch noch schön im Internet surfen kann nebenbei. Manchmal muss man das haben, dann kommt man nicht drum herum, beide Netze miteinander zusammenzubringen und dann ist die Idee, dass man dazwischen irgendwas baut, halt ein Firewall, wie eben die Idee der Wandmauer hat, die dann immer mal aufgekommen ist, damit nicht immer gleich die ganzen Städte abbrennen, wenn es irgendwo mal einen Buchschlag gibt, dass man sozusagen die Netze zwar nicht physisch in unterschiedlichen
zusätzlichen Wand voneinander trennen und dadurch halt ein bisschen ja, den Überschlag des Feuers von dem einen Netzwerk in das andere Netzwerk verhindern will.
Firewalls kennt man ja so aus verschiedenen Ecken, also
du kannst dir dabei stellen, dass du da eine Kiste vor, die steht da irgendwo als zwei Anschlüsse, einmal ist das interne Netzwerk, einmal ist das externe, das ist das böse betrachtete Netzwerk. Firewall kann aber genauso gut einfach nur die Software sein, die auf dem Rechner läuft, auf dem der Rechner selber überläuft, oder auf dem Rechner läuft, der bei uns die dafür zuständig ist, die, ja, die Internetverbindung herzustellen. Es kann aber eben auch ein Firewall als Gesamtkonstrukt betrachtet werden. Also wenn ich halt eben an allen Netzübergängen also eine Kiste stehen habe oder vielleicht auch eine Kiste für alle Netzübergänge zuständig ist, wird man dann diese Gesamtkonstruktion als Firewall betrachtet. Insofern ist es halt ein nicht so genau definierter Begriff, wenn dann jetzt einer sagt, wir kaufen jetzt so ein Ding, was dann da jetzt wirklich eingeschafft werden soll. So, das ist jetzt so das optimale Bild, ne?
Aber wenn wirklich alle Pakete da anstoßen würden, dann wollten wir sie gar nicht anstöpseln.
Dann könnte man welche physikalisch trennen. Also müssen wir sowas überlegen, welche Pakete sollen denn jetzt durch und welche Pakete sollen denn jetzt an der Transmauer da hängen bleiben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist der letzte. Mit dem Einbringen dieser Firewall haben wir jetzt eigentlich wieder so ein super angeleitetes Projekt, genau am Vordergrund unseres Netzwerks gestellt, was halt eben einerseits eben halt Einbringen die Firewall, also wenn ich jetzt als Angreifer die Firewall auf dem Rechner halt unter Kontrolle habe, dann kann ich halt einerseits alle Regeln natürlich brechen, andererseits bin ich dann auch schon mit Einfluss im Netzwerk und kann halt von da aus dann auch weitergehen, also wenn ich dann wirklich ein extrem schützenswerter Rechner. Und andererseits ist es auch wieder technisch, wenn wir hier das Falle denken, ist es halt auch wieder Rechner, den ich sehr schnell auf dem Weg setzen kann, wenn ich halt eben den in die Überlastsituation reinbringe. Die Firewalls, wenn wir die uns angucken als ja, Gesamtkonstruktion, reden wir klassischerweise sicherlich als erstes an die oberste Kategorie, die wir da hatten, nämlich als Paketfilter. Ne? Also ich habe halt unten eine Einheit, die nimmt sich dieses Paket an und sagt, das darf, das darf nicht. Das ist auch am einfachsten zu sehen, ne? Weil das geht halt relativ schnell. Ich kann gucken einfach das Paket an, ich nehme mir einfach alle Informationen, die im Paketfeld auch unten drin stehen, die wir uns gerade angeguckt haben, am einfachsten halt Port-IP-Adresse, Ziel-IP-Adresse, TCP-Header, vielleicht von den verschiedenen Diensten, dann kann ich dann sagen, okay, also auf jeden Rechner dürfen die Pakete eingehen, aber die sind nur auf Port 80, alle anderen Ports sind nur für den intern gebraucht, man muss nicht von außen Pakete eingehen. Andererseits kann man sagen, okay, von den inneren Rechnern, da dürfen wir die Pakete an verschiedene anderen Ports im Netzwerk geben, oder man kann sagen, wieder spezifische Rechner da raus im Internet, also der soll wirklich von allen Rechnern nicht erreichbar sein. Diese Sachen kann man relativ einfach realisieren, weil sie stehen halt alle vorne im Header drin. Das ist halt eine relativ einfache Operation. Die kann ich quasi beim Paket von der einen Seite nehmen, die andere Seite dann packen, nebenbei hinterlegen. Schwieriger wird es, wenn ich das noch eine Nummer weiter fasse, wenn ich also sozusagen nicht nur das Paket selber mir angucke, sondern halt eben auch mal sage, okay, ich will jetzt die Verbindung betrachten. Also zum Beispiel alleine diese Fragestellung mit betrachten. Ist das ein Eingehen oder ein Ausgehen? Dazu muss ich halt eigentlich den Ablauf beobachten, also in welcher Reihenfolge werden wir angefangen mit diesem Aushandlungsprozess? Hat der von außen angefangen mit dem Aushandlungsprozess oder hat der von innen angefangen mit dem Aushandlungsprozess? Ob auch andere Sachen, wenn ich zum Beispiel sagen würde, okay, alle Verbindungen, die bis zu jedem Zeitpunkt aufgebaut werden sollen, sollen dann stehen bleiben, alle anderen nachfolgenden Verbindungen sollen jetzt erstmal wieder nicht zugelassen werden, da wollte ich auch wieder den Begriff der ja, aktuell stehende Verbindung, um den zu realisieren. Und das kann ich am Herzen gucken, vielleicht nochmal an, wenn ich in der Verbindung selber drin stehe. nicht von außen erreicht werden, sondern eigentlich werden Verbindungen vergeben von unserem Zyklen-Level-Gateway ja bestückt.
Das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an, wie das aussieht, weil eigentlich der spannendste Fall ist, dass hier unten der Proxy-Server,
da gehe ich nicht unbedingt in die Reihe, der kann nicht nur durch die Verbindung abfangen und wieder zwischensetzen, sondern ich möchte mich auch auf die Person gehen und zwischensetzen. Ne? Also ein sehr bekanntes Beispiel ist das BBG oder auch Mail, wo ich halt nicht selber mit dem Webserver rede, sondern ich rede mit dem Proxy-Server und der Proxy-Server redet nicht mit dem Webserver, der wird zur Beantwortung an den Proxy. Und der kann mir jetzt erstmal angucken, ob ich denn diese Information überhaupt sehen darf und wenn der dem dann zustimmt oder eventuell gegebenenfalls Änderungen an der Webseite vorgenommen hat, dann liefert das mir aus. Das war dann die Vorteil, dass ich da wirklich als Redner die Größe zu verändern. Ich kann dann wirklich genau bestimmen, worüber rede ich, also nicht nur wer die Ideen, sondern ich auch worüber reden die und sind da vielleicht andere drin, die ich halt für mich ein- und aussehen haben will.
Den letzten Punkt, den wir jetzt hier haben, den gucken wir uns erstmal am Ende ein schönes Bildchen an. So, jetzt haben wir den Paketfilter als
klassischen Aufbau. Ne? Wir haben hier da oben unseren Paketfilter dazwischen sitzen und der fängt dann an, die Pakete durchzulassen oder auch nicht durchzulassen, ohne also einfach jeden Paket einzeln anzugucken und zu sagen, du darfst das nicht.
Ist zum Beispiel die Firewall-Filter so Paketfilter oder ist die schon eine Logik-Filter?
Die ist ein bisschen gemein, weil die hat ja meistens dieses Network Address Translation drin. Und ist meiner Meinung nach genau zwischen dem, was vielleicht nächstes kommt und dem, oder als übernächstes, nämlich genau diesen SOX-Server.
Also SOX ist ja so ein bisschen ein älteres Modell, was quasi vor und nach relativ häufig eingesetzt wurde, um zu lösen, wenn man hier sagt, okay, der SOC-Server, der hat eine offizielle IP-Adresse und ich habe hier unten nur lokale IP-Adressen und der Rechner will, wenn er halt mit Rechner A reden will, muss er erst mit dem SOC-Server reden und der SOC-Server baut dann die Verbindung auf und gibt jeweils die Pakete immer durch. Das ist aber eine Nummer anders als beim NAT, weil nämlich hier auch die Applikation wissen muss, dass der SOC-Server dafür zuständig ist. Nicht immer nach vor zu einer Verbindung auch und hat so das Gefühl, ich lebe ja wirklich ohne Umstände mit den Rechnern dann drüben, aber in Wirklichkeit doch der Gateway hier in der Mitte durch Zauberei dafür, dass die Pakete oben geschrieben werden. Aber natürlich, die Idee ist am Ende genau dieselbe. Du kannst halt wie beim NAT, wie beim Software-Server, kannst du genau hier jetzt anfangen, Regeln einzupacken und sagen, okay, es kann ja eigentlich keiner an mir vorbei Verbindung aufbauen, andererseits kann auch keiner an mir vorbei Verbindung durchgehen. Also insofern bin ich die Kontrollinstanz, die mir vorbeikommt, ist erlaubt und alle anderen mir verbieten. Der Vorteil, nur ich schon gleich bei dir, wo wir sind, der Vorteil von NAT ist, dass eben genau das, was wir hier so an der Seite rangeschrieben haben, eben da noch umso stärker ist. Im Fall von dem SOC-Server muss die Applikation auf dem Knoten B wissen, dass ein SOC-Server da ist. Also insofern ist die Illusion gar nicht so stark, er weiß, dass er um die Ecke rum muss. Aber nachdem er um die Ecke rum muss, kann er eigentlich genau sein Protokoll fahren, wie es immer gefahren ist. Weil NAT ist natürlich umso mehr. Ne? Da denkt der Knoten A, oh, ich rede mit dem, und der Knoten B denkt, ich rede mit dem. Und die merken eigentlich gar nicht, dass er zwischendurch noch einer sitzt und anfängt, Pakete umzuschreiben.
Da nehme ich genau das Gegenmodell der Proxy-Server. Da ist es ja so, dadurch, dass der Proxy-Server halt einfach wirklich mit dem redet und anfängt halt diese zum Beispiel auch im Applikationsprotokoll an den Anfang zu stellen, wenn man zum Beispiel zusätzlich Header hinzufügt oder bei Mail anfängt, die Mails erstmal aufzustauen oder sich vielleicht sogar bei Mail gegenüber dem übergeordneten Mail-Server auch noch authentisiert. Sieht es halt eben für den Übergeordneten so aus, als würde der wirklich mit dem hier reden, während es für den aussieht, als würde der mit dem reden. Also so finde ich es genau. Ja, das NAT-Ding, genau zwischen diesen beiden, aber eher auf der Seite mit dem SOC-Server. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu den normalen IDA-Standard-Paketfiltern.
Das bei dem NAT-Rechner
ist nämlich auch genau das, wie man es dann realisiert. Meistens eben doch einfach nur ein Paketfilter, dass man dafür sorgt, dass die bestimmte Applikationen auswählen dürfen, indem man sagt, okay, für die Port-Adressen, Ziel-IP-Adressen, Adressen und Feldports ist eben erlaubt, so eine Übersetzung regeln oder eben diese Verbindung durchzustellen. Für die anderen von außen wird die werden auch durchgestellt oder eben verworfen an der Stelle. So, ja, wie programmieren wir das ganze Stück jetzt? Hier gibt es eigentlich grundsätzlich mal zwei Ansätze. Ne? Also dem einen ist alles erlaubt, was nicht verboten ist. Oder der andere ist eigentlich quasi nichts erlaubt, außer das, was explizit in unseren Regeln besteht. Üblicherweise ist der zweite Weg der sicherere, weil man da sozusagen explizit für Spezifikationen erlaubt führen muss. Man muss vorher überlegen, die Rechtdienst braucht denn nicht wirklich, muss ich dafür eine Regel hinzufügen oder. Meistens läuft es ja auch in so Prozessen, ne, von wegen ein User beschwert sich und sagt, ah, den Dienst, den muss er jetzt mal durchlassen. Also insofern hat man wirklich erlebt, den Ablaufprotokoll. Das ist natürlich aber ein bisschen aufwendiger. Das andere ist wieder einfacher. Ich sage erstmal, okay, ich lasse alles durch, was kommt. Und wenn ich feststelle, da könnte es ein Problem geben, oder ich identifiziere, oder ich das in den Internet gestellt, der hat ein bisschen schwache Implementierung nach außen, da sollte ich mich anderen ran, dann fange ich an, das ganze Ding halt rauszunehmen. Da kann es aber halt eben mir relativ schnell passieren, dass ich irgendwann mal was mit dem sehe und das dann halt eben immer noch offen nach außen. Meistens werden Regelsysteme als ja, so ein First-Match-System abgearbeitet, also es kommt ein Paket rein und die Regeln gehen nach unten durch und werden ja, die erste passende Regel wird dann angewendet und wenn ich dann halt sagt, nehme ich oder nehme ich nicht, wird mir genau das durchgeführt. Oder beziehungsweise schon mal bitte in den anderen Regelsatz rein, da steht nochmal genau das Thema. Ja, da unten haben wir schon Zeit diskutiert, aber kann man da also an Filterregeln verwenden. Und so können wir mal gleich weiter springen. Haben wir nämlich vielleicht ein Beispiel gebastelt? Für so einen Filterregelsatz, was da alles drin stehen kann. Ne? Also wir wollten erlauben, dass alle Rechner, das ist der Punkt, alle Rechner sollten Mails verschicken können auf Port 25, auf der die Rechner halt die Verbindung aufbauen können. Das sieht man da dran, also erstmal die erste Regel sagt, wir gucken uns ausgehende Pakete an, wo halt die Quelladresse intern und die Zieladresse extern ist. Das sind jetzt zwei Sachen, die man unabhängig voneinander messen kann. Also einerseits weiß ich, auf welche Schnittstelle kommt das Paket rein, auf welcher Schnittstelle wird rausgehen. Das ist diese erste Frage, das ist in oder out. Und andererseits kann ich mir in das Paket hier reingucken und sagen, okay, was hast du denn bitte für eine Absender- oder Quelladresse drin? Absender- oder Zieladresse, weil die können ja nicht gefälscht sein, also die sollten wir uns ja nicht verlassen. Aber wenn wir dann sagen, okay, das Paket kommt halt von uns drinnen, hat auch so eine interne Nummer, also passt ja schon, und die soll nach draußen, also geht das auch, ist TCP auf Port 25, Quellport ist irgendwas aus dem nicht geschützten Bereich, weil das kann man ja nicht vorhersagen. Und das Acknowledgement, ob es gesetzt ist oder nicht, ist uns egal. Und die sollen bitte durchgelassen werden. Und damit haben wir jetzt erstmal nur Pakete rausgelassen. Ne? Wenn jetzt dieser 3-Wege-Handshake passiert, würde jetzt erstmal nur dieses SYN-Paket raus und es wird noch dieses SYN-ACK-Paket und es würde jetzt erstmal verworfen werden. Ne? Das ist ja, wenn man sich diese Regel anguckt, also brauchen wir noch die Gegenregel dazu. Die halt eben sagt, guckt man es auf der Richtung halt nur die Innenseite an, genau die Ports vertauschen. Ne? Also der Server hat ja Port 25 gehabt, also ist jetzt die Quelle 25 und das Ziel dieser höher gelegte Port. Wir fordern, dass dieses Acknowledge-Bit gesetzt ist, das ist ja in Zukunft immer gesetzt, nämlich immer als Antwort auf VG-Projekt geht. und die lassen wir auch noch durch. Und runter steht dann halt nicht genau die sozusagen Default-Regel, alles andere lassen wir durch.
Das ist so als ein Beispiel, wo wir mit Worten erzählen, für V3 Setting genau an die Port.
Per Regelsatz. So, das hatten wir gerade mit dem SOC-Server und dem Proxy-Server und jetzt kommt nur noch die Stelle, wie man das so einbasteln kann in seine Applikation. Das ist nämlich genau der Punkt, was ich gesagt hatte, dass eben der
SOC- und Proxy-Geschichte in der Applikationsregel bekannt sein. Man kann damit anfangen umzuschätzen und kann sagen, wenn man jetzt schon anfängt, die Sachen hat, Pakete umzuschreiben, kann man anfangen, Pakete umzulenken und dann eben auch Gateway anfangen, die Streams wieder zusammenzusetzen und vielleicht dadurch eben auch wieder eine inhaltsbasierte Analyse zu machen. Aber ich empfehle also schon, dass er der dem Absender Bescheid zu sagen, dass dann die Elektronische Proxy durchgeht. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt. Wo packen wir denn so eine schöne Reihe auf? Eine Option ist quasi gleich mal das erste. Das logische, ich habe halt unsere Firewall hier und die steht genau an der Grenze zwischen internem und externem Netz. Macht es natürlich gut, wenn ich so einen aktuellen Einrouter habe, der ja quasi leistungsfähig ist wie PC vor 10 Jahren. Also muss ich ja gleichzeitig der Router und gleichzeitig unsere Firewall und steht eben gleichzeitig Dual Home, nämlich einmal im Internet und einmal auch in unserem lokalen Netz.
Ich kann aber auch hingehen und sagen, ich habe das dann getrennt, ich habe einerseits so einen weltweiten Paketfilter und ich habe zum Beispiel so ein, eins von diesen höherwertigen Gateways oder entweder auf ja, Verbindungsebene angeht oder was eben auf Applikationsebene umschaltet. Und ich stelle den einfach ganz genau wie alle meine anderen Rechner in mein internes Netz. Und dann sorge ich halt über einen Paketfilter dafür, dass eben nur Pakete vom externen Netz zu meinem Gateway gehen können. Pakete, die vom externen Netz und einen von diesen anderen Rechnern adressieren, werden verworfen. Und genauso gut auch Pakete, die irgendeiner von den internen Rechnern nach außen gehen will, werden auch genauso verworfen.
Kann man hier auch das Problem, dass man vom internen Netz nach unten ja auch den Absender fälschen könnte und zumindest Informationen nach außen schubeln kann. Vorteil ist natürlich, man hat hier an der Netzwerkgrenze wieder so ein relativ einfaches System, wie ein Paketfilter, der eigentlich auch relativ leistungsfähig sein kann. Der daran hat, das haben wir ja nicht vergessen. Also die DSL-Router, die ich mir so bei aktueller DSL-Geschwindigkeit merken schon, dass die alten Geräte da auch ganz schön anfangen zu schwitzen. Wenn man eine gewichte Netzwerkverbindung hat, dann braucht man eben auch ein sehr automatisches Gerät, was dann natürlich schnell diese Entscheidung treffen kann, lasse ich durch oder lasse ich nicht durch.
So, oder wir haben halt eben hier diese hyperperfekte Welt gebaut. Wir wollen uns eine demilitarisierte Zone, wir wollen halt zwei Grenzposten hin. Ein Grenzposten steht hier am externen Netz, der sorgt dafür, dass nur Pakete innerhalb der DNZ erlaubt sind, aber keine außerhalb. Und wir haben dann hier nochmal einen zweiten Grenzposten, der tut nochmal genau dasselbe, nämlich dass er nur Pakete aus der DNZ hier reinlässt, also weder aus dem externen Netz, ja. Externen Netz nur rein, wo es herkommen kann, also aus dem externen Netz nicht. Und andersrum kann dann halt potenziell der, wenn wir halt auch wieder hier Verbindungsebene erzwingen wollen, kann der sich eben auch hinstellen und sagen, die Leute aus dem internen Netz dürfen nicht direkt mit dem externen Netz kommunizieren, also mit einem Verwerter auch die Pakete. Der Vorteil von dem Aufbau ist, genau das, was ich alles gesehen habe, ist jetzt nicht mehr möglich. Also ich kann auch mit Feld, ich kann auch mit komischen Sachen hier unten nicht nach da oben gehen, weil dann plötzlich mit dieser Paketfilter feststellen würde, dass ich eine gefälschte Adresse verwendet habe, um da in die DMZ reinzukommen. Da würde ich mich dann gar nicht reinlassen. Und andererseits auch aus dem externen Netz bin ich halt dagegen abgeschottet. Und ich kann anfangen, halt einerseits hier so ein Gate, aber ich kann ja auch die Dienste vielleicht in diese DMZ auslagern und sagen, okay, innerhalb von diesem Bereich eine bestimmte Dienste erwartet. Die können direkt von externen genutzt werden. Und eventuell können diese Dienste mit meinem Internet kommunizieren oder andersrum, mein Internetnetz speist diese Dienste gelegentlich zusätzliche Informationen aus.
Und dadurch habe ich halt mein Internetnetz immer von extern getrennt, ohne dass sie direkt verschmelzen mussten, wie bei den anderen Modellen. So, das war die Fragestellung, wie kann ich filtern, dafür sorgen, dass die richtigen Leute draußen bleiben, also die richtigen Leute reinkommen und die falschen draußen bleiben. Das wird dann relativ schwierig, wenn ich halt ein komplexes System habe. Und wenn mein komplexes System halt auch noch so eine gewisse Dynamik hat, da ab und zu mal Leute dazukommen und die vielleicht irgendwas machen und ich als Admin komme gar nicht hinterher, genau alles zu spezifizieren. Also denke ich, wie ihr gut gesagt habt, kann ich da so ein Gerät anstecken, ähnlich wie der Angreifer, also ein Gerät an mein Netzwerk anstecken, festzustellen, wie die Dienste da laufen. Also habe ich so ein bisschen die Hoffnung, mich als Admin stecke auch so ein Gerät an mein Netz an und das beobachte den Netzwerkverkehr und stelle dann fest, ob alles in Ordnung ist oder ob was schief läuft. Ja, das nennt sich dann Push Detection. Am Ende ist es wieder auf zwei Linien. Also einerseits, ich kann definieren, was ist so normal. Das ist wieder genau dieselbe Idee, die ich auch bei der Firewall hatte. Ich definiere, welche Dienste sind die, die ich halt benutzen sollte. Und dann setze ich meine Push Detection System, setze ich dann einfach hin und sage, okay, jedes Verhalten, was ich gerade beobachte, was halt nicht dem normalen entspricht, ist eben ein Fehler, das ist halt potenziell angeboten und muss gemeldet werden. Das ist natürlich schwierig, weil dieses normale Verhalten zu spezifizieren, wird ja ganz schön kompliziert. Die andere Richtung ist, ich kenne halt meine Gegner oder kann halt die Community zurückgreifen, die relativ viel Erfahrung hat und vielleicht auch häufig angegriffen wird. Und ich kann aus diesen Erfahrungen Muster ableiten, was ist denn so ein typischer Angriff oder wie sieht denn ein potenzieller Angriff. Dann kann ich sozusagen eine Angriffserkennung machen und sagen, jedes Mal, wenn so ein Muster auftritt, wie es hier in der Community diskutiert wurde oder wie ich aus der Vergangenheit wusste, dass es ein Angriff, dann lasse ich Alarm schlagen. Das ist natürlich genauso kompliziert, vor allen Dingen halt auch so zukünftige Angriffe zu identifizieren. Also was ist denn,
was ist ein zukünftiger Angriff, weil
um diese ganzen Fragestellungen des Anomalie-Erkennens ein bisschen zu vereinfachen, kann man sich hinsetzen und sagen, okay, vielleicht muss ich mich wirklich spezifizieren als Admin, wie der Sollzustand ist, sondern ich gehe einfach hin und sage, ich habe ein Tool und ich bin mir sicher, dass es bestimmte Ecken gibt, die sich eigentlich nicht ändern sollten. Und wenn man einfach der Sollzustand, also der Ist-Zustand, beobachtet und einen Snapshot gemacht und welche Signaturen berechnet und Hash-Werte, vielleicht werden aktuelle Logins beobachtet und ähnliches, und die man abgespeichert und dann wird einfach regelmäßig geguckt, okay, hat sich denn irgendwas geändert in dem System, wie es zum letzten Mal gespeichert worden ist. Und wenn es sich geändert hat, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass es ein Angriff war oder der Achtung. Dann würde das aber auch selber wissen, wie dann eigentlich der Nachricht umgeht. Schwieriger wird es halt, wenn ich anfangen muss, wirklich meine Nutzer zu beobachten, weil das, was wir jetzt gerade hatten, ging ja wirklich ziemlich an der Änderung. Also wenn der Angreifer wirklich auf meiner Maschine drauf ist und anfängt, irgendwelche Executables gegen andere auszutauschen oder anfängt, irgendwelche Einstellungsdateien zu ändern, sodass es halt eben ein Hashwert sich geändert von dieser Einstellungsdatei, denn ist ja wirklich der Einsatz schon relativ weit fortgeschritten. Eine andere Sache, die zum Beispiel relativ früher Hinweis sein könnte, ist ja das Benutzerprobenverhalten. Also wenn ich zum Beispiel Benutzer mit schwachen Passwort habe und ich andere einfach genau dieses Passwort rausbekomme, dann wäre es ja zum Beispiel nicht schlecht, wenn meine Anomalie-Erkennung, wie schon sagt, also der Benutzer, der normalerweise immer nur seinen Browser aufmacht, hat plötzlich angefangen, mir ein DI aufzumachen und benutzt nur noch Lynx und VIN als Browser. Und das ist ja schon signifikant, als wenn irgendjemand anders auf dem Account kommt. Oder vielleicht ein Account, der eigentlich nur dafür da ist, die Backups zu erstellen, wenn plötzlich an sich einzuloggen und ähnliche Sachen. Ja. Anfangen wir hier mit mir, okay, das ist ein nur Webportal User oder das ist nur ein Backup User. Das wird wieder kompliziert, also insofern fange ich mir an irgendwie mit Statistiken. Also ich beobachte die Leute oder ich beobachte das Verhalten des ganzen Systems und baue mir bei den Statistiken zusammen die ja, Zusammenhänge zwischen Ereignissen darstellen. Also wenn dieses Ereignis stattgefunden hat, zum Beispiel dort hinten, dann ist es halt so und so wahrscheinlich, dass das nächste Ereignis stattfindet. Und dann kann ich halt hingehen und kann wieder beobachten. Also erst beobachte ich sozusagen den Normalzustand, baue mir daraus wieder mal hin, was es ist und soll. Und dann gehe ich wieder hin und beobachte halt in Zukunft nochmal mein Verhalten und fange dann an zu vergleichen. Also ist denn das, was ich da jetzt gerade beobachtet habe, immer noch im Einklang mit dem, was ich beim letzten Mal beobachtet habe? Und wenn ja, dann ist es eben kein Einbruch. Und wenn nein, dann ist da irgendwie was schief gegangen. So ein Punkt sind da diese Clusteranalysen, die am Ende genau diese Idee haben, dass sie verschiedene Informationen so zusammenfügen und dann hat man am Ende sowas wie, ja, weiß nicht, kann man so schön zwei Kinder darstellen, man hat irgendwie eine Menge von Situationen, die man als normales Verhalten berücksichtigt und eine Menge von Situationen, die man als anormales Verhalten berücksichtigt und dann kann man idealerweise genau eine Linie dazwischen ziehen, zack, also so der Seite ist okay, also auf der anderen Seite ist nicht okay. Schöne Größe natürlich, wenn der andere Seite genau das weiß oder eben auch rein zufällig genau in diesen schönen Bereich hier reinkommt, nämlich das, wo ich statistisch noch, naja, also gerade so drin bin, aber eigentlich ist schon nicht mehr das wirklich wollte vielleicht, also wenn ich zu viel anbleibe oder immer schön langsam vorgehe, kann ich nicht einen plötzlichen Verbrauch an Betriebsmitteln feststellen und einen plötzlichen Verbrauch an Speicher oder plötzlichen eine Übermenge an Nachrichten, die es vergeben, wenn er immer schön höher für eine Nachricht durchschickt und den ganz normalen Traffic, den der User produziert, komme ich halt dann schnell in diesen Bereich rein, ohne dass ich das merke. So. Jetzt haben wir hier unser schönes IDS-System, oder erstmal den Grundaufbau. Wir haben eigentlich wieder genau dieselbe Situation, die wir vorhin auch hatten. Wir hatten unser großes, böses Internet, die eine Firewall mit DMZ, wo der Webserver drin steht, die zweite Firewall und hier hinten hängen unsere normalen Arbeitsplätze oder halt eben auch die Datenbanken und ähnliches. Und da bauen wir jetzt ein paar Sensoren hin, die verschiedene Dinge messen. Also ich habe halt einerseits, vielleicht hier vorne auch in der Nähe von der Firewall den ersten Sensor, der beobachtet, wie sieht denn der Netzwerkverkehr bezüglich des Internets aus. Hier kann ich beobachten, also wie in meiner DNZ geht das Netzwerk aus und ich kann natürlich auch beobachten, wie in meinem lokalen Netz der Traffic sich gerade verhält. Ich kann mich hinsetzen, dann auf den einzelnen Rechnern Sensoren hinbauen, die zum Beispiel Veränderungen der Dateien beobachten, aber eben auch Veränderungen des Files der Nutzer beobachten. Und ich kann halt eben, wenn ich spezifische große Anwendungen habe, kann ich halt auch umgehen und einzelne anderen beobachten. Wie gesagt, den Webserver selber, der hat ja auch wieder eine ganze Menge Eigenschaften, die ich dann wieder beobachten kann. So, das Ganze müssen wir dann wieder zusammenfügen. Da brauchen wir noch das gute Stück hier. Also einerseits einer, der die ganzen Netzwerkzeug zusammenfasst und einer, der die ganzen Hausdaten zusammenfasst. Und dann, genau, jetzt kommt noch der letzte Punkt. Und die aufbereiteten Informationen dann halt eben unsere Management-Geräte zusammenpackt. Und das fängt dann an, jetzt zu sagen, das ist vielleicht normal oder nicht normal. Also beziehungsweise die einzelnen Sensoren geben halt eben schon die Anomalien weiter und irgendwie an der Stelle entsteht dann eigentlich die eigentliche Warnung an den Admin, also muss er jetzt informiert werden, der Admin oder soll er nicht informiert werden. Das Ganze ist ein Packen wir nach oben rein. Der Vorteil ist, ich habe wirklich alle Informationen auf allen Ecken des Netzes. Der Nachteil ist, dass ich schon an der Grafik ist so super kompliziert, das Ganze so aufzubauen. Und es ist natürlich auch schwierig zu verwalten. Ne? Also ich habe plötzlich eine ganze Menge Normalzustände, die ich vorher dokumentieren muss oder halt auch einfach nur durchmessen muss. Ne? Also allein schon die Änderung des
abziehen, Providers kann eine ganze Menge ändern. Ich kann durch Umverteilen meiner Leute schon eine ganze Menge Ideen ändern, wo ich dann plötzlich viel Alarm produzieren kann. Oder ich kann halt eben auch einfach durch Änderungen auf meinem Webserver plötzlich eine ganze Menge Sachen ändern, wo halt eben ich immer wieder dieses Input-Effekt-System wieder herziehen muss, wenn ich in der Benutzung mehr Anwendung oder ähnlich irgendwie Änderungen ergeben. So, jetzt hatten wir gerade noch das, wie kann man so die andere Seite, das hatten wir gerade in die Anomalie-Erkennung, jetzt nur die Anders-Erkennung. Wie kann man jetzt einen Angriff erkennen? Am einfachsten ist natürlich, wenn ich den Angriff irgendwie als Regel formulieren kann, sozusagen, wenn genau dieses Netzwerkpaket von rechts nach links gegangen ist, dann war das ein Angriff und dann muss ich genau diese Aktion ausführen. Ne? Also das war irgendwie hier von wegen bekanntes Muster, also führt dann halt eben zu irgendeiner Aktion. Der Punkt dabei ist dann halt, dass wir deswegen jetzt ein bisschen zack, da sind wir, diese schöne Grafik. Die Idee dabei ist nämlich, was wir jetzt alle gesehen haben, war, wir hatten einfach nur gesagt, okay, da kommt irgendwas durch und immer wenn es da ist, ist es viel spannender wird es dann aber, wenn ich anfange, mir sozusagen meinen Zustandsraum aufzumalen, sozusagen, okay, wenn zum Beispiel wenn kein Nutzer eingeloggt ist und ich aber trotzdem irgendwie die Trafik in meinem Netzwerk habe, dann ist es böse, dann muss ich drüber nachdenken. In meinem Fall kann ich aber eigentlich gehen hier. Und dann fange ich an, mir halt so einen schönen Automaten zu bauen und kann sagen, okay, ich habe verschiedene Zustände, zum Beispiel hier dieser Zustand ist in der Situation invalide oder der Zustand ist in der Situation invalide oder der andere Zustand ist eigentlich gar nicht erreichbar. Und schon kann ich anfangen und sagen, okay, welche Nummer fange ich an, initial in den Zustand. Zum Beispiel kann man das TCP-IP-Verbindung erhalten, sind seit nicht ausgehandelten Zustand, dann gibt das erste Paket hin und her und damit wird der Zustand genommen, diese Verbindung hochgesetzt. Und damit kann ich dann halt anfangen, wirklich das genaue Szenario nachzuspielen und kann sagen, okay, so lange bin ich noch im normalen Betrieb und dann plötzlich schwingt um in plötzlich nicht mehr normalen Situationen, muss dann Alarm schlagen. Da bin ich natürlich einerseits deutlich sicherer, weil ich kann mich plötzlich auch kleinere Sachen erkennen. Ich kann sagen, okay, diese Situation oder diese Änderung zum Beispiel an einer Einstellungsdatei sollte nicht stattfinden, wenn vorher ein Daten sich eingeloggt hat. Andererseits habe ich natürlich auch wieder sehr komplexe Dinge. Also vorher, wenn ich gesagt habe, immer wenn sich eine Einstellungsdatei ändert, dann ist es ein Angriff. Und jetzt, wenn ich sage, okay, nur wenn sich ein Daten vorher nicht eingeloggt hat, dann ist es ein Angriff, weil ich natürlich wieder eine sehr kompliziertes Regelwerk. Achso, das war schon. Ja, dann kommen wir mal noch zu dem, das war schon. Also, nochmal zusammengefasst mit dem IDS. Die Intrusion Detection Systems sind halt ganz nett, um sie in den Netzwerken genau diese Ideen umzusetzen. Ne? Also, was der Admin kann, kann ich halt schon lange, aber ich stecke einfach irgendwas an und beobachte mein Netzwerk. Der Kern, Teil der ganzen Geschichte ist aber eigentlich, oder womit steht und fällt, ist die Frage, wie gut sind meine Regelsätze? Also entweder wie gut ist meine Beschreibung des normalen Systems und mal festzustellen, wie die anderen aussehen, oder meiner Beschreibung der Angriffe, um halt eben Angriffe wieder zu erkennen. Beide haben zwei großen Nachteile. Das eine ist halt die Qualität der Beschreibung, das andere ist die Frage, woher kriege ich die Information? Zum einen muss ich halt ständig nachlegen, was halt Zeit kostet, und bei dem anderen muss ich eigentlich auch ständig in irgendwelchen Communities unterwegs sein und festzustellen, was aktuelle Angriffe sind, um die dann halt für mein System nachzumodellieren, um die dann halt in den Regelwerk einzuschließen. So. Ganz zum Ende sind wir noch nicht. Aber gleich. Wir haben jetzt noch so als letzten Punkt. Die sieben spannendsten Sicherheitsfehler,
nach einer aktuellen Umfrage, fängt ganz eindeutig oben an, also es war jetzt eine Umfrage unter Experten und deren Einschätzung bezüglich problematischer Sicherheitssituation. Die denken eigentlich, dass das Schlimmste ist, dass man einfach Betriebssystem und Applikationen einfach so auf den Rechner packt, ohne weitere Konfiguration an die aktuellen Gegebenheiten. Ja, Frau Bastler, was wir uns auch angeguckt hatten, das ist ein ganz klassisches Problem, was halt eben auch im Internetzeitalter, wo die Vernetzung halt immer größer wird. Ja, die Backup-Frage haben wir auch schon in der Gruppe auch in den Vorlesungen auch diskutiert. Der letzte Punkt geht halt eben auch in diese Richtung, dass immer mehr Applikationen oder immer mehr vernetzte Anwendungen auf einzelne Systeme laufen oder dass man halt eben auch zum Betrieb von einem System plötzlich immer mehr Anwendungen braucht, die auch Netzwerkkommunikation benötigen. Der letzte Punkt mit dem Logging ist halt eben auch ein ganz klassisches Ding. Wenn da mal irgendwo ein Angriff passiert, ist man an der Stelle wieder zu rekonstruieren, weil es einfach gar keine Informationsbasis gibt, um das zu überprüfen. Und auch so ein Klassiker haben wir uns auch angeguckt, sind diese tollen CVE-Programme, wo gerade User relativ schnell etwas zusammenschneiden können und das dann halt eben weltweit anbieten und plötzlich man da auf einer sehr breiten Basis von Infrastrukturen stoßen kann. So, und jetzt nochmal der Werbeblock vom Anfang wiederholt, damit der nicht vergessen eingerät. Dieses Semester, oder die ganze Zeit, unsere tolle AG Rechnersicherheit, über die wir, glaube ich, schon mehrmals was gesagt hatte, findet auch heute wieder um 18 Uhr im EN 360 statt. Spannende Sachen der nächsten Zeit sind da eben vor allen Dingen, dass wir Anfang August an den nächsten Wettbewerb in der Zeit 4 Wettbewerb teilnehmen wollen und dass wir, ich glaube Ende September ist es, auch nochmal an einem anderen Wettbewerb von der Uni Darmstadt teilnehmen wollen. Der ist übrigens wieder mit offener Teilnehmeranzahl, also da sind wir dementsprechend alle gern gesehen, die da mal vorbeikommen wollen und da auch mitmachen wollen und sich auch gar keine Sorgen machen, dass jemand Platz wegnehmen. Auch mit geringen Vorkenntnissen kann man ganz viel leisten. Also die meisten Aufgaben lassen sich halt eben mit grundlegende Informatikerkenntnissen, also wie ich kann Source-Code lesen und kann versuchen zu verstehen, was der macht, lösen, das ist eigentlich so die Hauptaufgabe des Wettbewerbs, und dann halt eben geeignete Gegenmaßnahmen finden, sich dann schon, wenn man erstmal verstanden hat, was da gerade alles läuft und was da vielleicht komisch implementiert ist, findet sich das ja meistens ganz alleine. Also dann seid ihr gern herzlich willkommen, jeden Dienstag zu der AG Rechnersicherheit vorbeizukommen oder eben auch spezifisch zu dem Wettbewerb. Wenn euch mehr diese Wettbewerbe interessieren, könnt ihr mir auch eine Mail schicken und auf die Mailingliste der AG Rechnersicherheit kommen, um dann halt mal Informationen zu bekommen, wann denn der nächste Wettbewerb wieder stattfindet. So, und falls ihr zwar immer noch Interesse an diesem ganzen Thema habt, aber das nicht nur umsonst machen wollt, sondern auch noch Punkte dafür haben wollt, dann habt ihr nur ein schönes Praktikum. Wie gesagt, halt mehr so praxisorientierten Aufgaben, die halt eben die ganzen Themen, die wir hier diskutiert haben, nochmal reflektieren sollen, eben auch die Richtung, ja, das haben wir hier schön drüber geredet, wie machen wir es jetzt praktisch, also gerade auch diesen Diskussionsprozess zwischen ja, Machbarkeit und allerhöchster Sicherheit, die ich irgendwie erreichen kann. So, jetzt kommt noch die Abschlussfolie und ja, nicht vergessen, die Kunstmusik geht noch weiter, das war auch die letzte Folie, und die letzte Vorlesung. Wer eine Prüfung machen will, kann sich ab sofort auch bei uns im Sekretariat dafür anmelden. Die Termine stehen ja da vorne schon fest. Und ja, dann bis Donnerstag.